Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt ihn Martina Schneiderkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Die tschechischen Soldaten bleiben wegen Saddam Hussein im Persischen Golf und werden nicht abgezogen werden. Falls nämlich die USA und ihre Verbündeten beginnen würden, ihre Streitkräfte abzuziehen, könnte der irakische Präsident glauben, die Resolution des UN-Sicherheitsrates nicht erfüllen zu müssen. Dies erklärte der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Dienstag in Prag vor Journalisten, nachdem er tags zuvor den Befehl erteilt hatte, dass die seit dem Frühjahr in Kuwait stationierte 251 Mann starken Arbeitswaffenabwehreinheit aus Liberec vor Ort bleibt und frühestens im April 2003 abgezogen wird. Tschechiens Außenminister Cyril Svoboda schloss nicht aus, dass die Truppe im Falle eines Militärschlags gegen den Irak noch durch eine andere Spezialeinheit verstärkt werden könnte. Zuvor hatte die Prager Regierung erwogen, 200 Elitesoldaten mangels ausreichenden finanziellen Mittel kurz nach Jahresende zurückkehren zu lassen. Auf Wunsch der USA habe das sozialliberale Kabinett diese Entscheidung jedoch korrigiert, hieß es. Mit einem Rekorddefizit von 111,3 Milliarden Kronen, ca. 3,6 Milliarden Euro, verabschiedete das tschechische Abgeordnetenhaus am Dienstag den Regierungsentwurf über den Staatshaushalt des nächsten Jahres. Das bewilligte Defizit entspricht einem Anteil von 4,6% des Bruttoinlandproduktes, welches für das kommende Jahr prognostiziert wurde. Das Gesetz muss noch vom Präsidenten der Tschechischen Republik unterzeichnet werden. Die Regierungskoalition hat am Mittwoch erneut im Parlamentsstreit über die Bedingungen des tschechischen EU-Beitritts ihre Position verteidigen können. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat den erfolgreichen Abschluss der EU-Beitrittsgespräche in Kopenhagen begrüßt. Abgelehnt wiederum haben die Abgeordneten den Vorschlag der Oppositionspartei der Bürgerdemokraten UDS, die Bedingungen als unbefriedigend zu bezeichnen. Die Beitrittsbedingungen hat die Koalition am Mittwoch bereits zum zweiten Mal verteidigen müssen. Auch dabei wurde vor einer Woche ein ähnlich lautender Vorschlag der Bürgerdemokraten abgelehnt. Das Kabinett hat am Donnerstagabend beschlossen, die Mietpreise für 3 Monate einzufrieren. Das bedeutet, dass die geregelten Mietpreise während dieser Zeitetappe nicht geändert werden dürfen. Die Regierung beauftragte gleichzeitig den Finanzminister und den Minister für die Kommunalentwicklung, bis Ende Januar einen neuen Gesetzesentwurf hinsichtlich der Mieten vorzubereiten. Das Kabinett hat auch im Senat die Bedingungen verteidigt, die für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik vereinbart wurden. Die Debatte im Oberhaus war am Donnerstag bedeutend ruhiger als die Debatte zu demselben Thema, die am Mittwoch im Unterhaus geführt wurde. Soweit die Wochenschau.
In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Lothar Martin und Katrin Bock erwarten Sie am 4. Adventswochenende mit einem weihnachtlichen Thema aus dem alten Prag. In der anschließenden Touristensprechstunde stellt Ihnen Markéta Maurová das Freilichtmuseum auf dem lustigen Berg vor.
Waren Sie schon einmal im Prager Stadtteil Lieben, zu Deutsch Lieben wie die Liebe? Dieses östlich des Stadtzentrums gelegene Viertel hat keine Sehenswürdigkeiten und zieht kaum Touristen an. Doch etwas Besonderes hat Lieben zu bieten. Vor genau 190 Jahren, am 22. Dezember 1812, wurde im hiesigen kleinen Schlösschen der erste Weihnachtsbaum in den böhmischen Ländern aufgestellt. Über diesen, dessen Eigentümer und andere Geschehnisse jener Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts wollen wir im heutigen, bereits etwas weihnachtlichen Geschichtskapitel berichten.
»1812, das ist das Jahr, in dem Napoleon seinen großen Russlandfeldzug startete, in Moskau einmarschierte und vom russischen Winter vernichtend geschlagen wurde. Zu dem großen napoleonischen Heer gehörte auch ein österreichisches Hilfskontingent, in dem unter dem Befehl des Fürsten von Schwarzenberg viele Tschechen und Deutsche aus den böhmischen Ländern dienten. Nur wenige von ihnen kehrten in ihre Heimat zurück.«
Zu jener Zeit weilten in der böhmischen Hauptstadt Prag zahlreiche Emigranten aus Frankreich und Preußen. Unter ihnen waren unter anderem der Freiherr von Stein, Heinrich von Kleist und Wilhelm Humboldt.
Das frühe 19. Jahrhundert ist auch die Zeit, in der das tschechische Nationalbewusstsein erwachte. Die tschechische Sprache, die seit Mitte des 17. Jahrhunderts zurückgedrängt worden war und nun nur noch unter der Landbevölkerung gesprochen wurde, wurde in den Städten und im Bürgertum wiederentdeckt und belebt. In den Städten dominierte noch das Deutsch. Doch nach und nach entstanden tschechische Institutionen. Ein Feld, auf dem das Tschechische seine gleichberechtigte Stellung anstrebte, war das Theater. Ende des 18. Jahrhunderts existierten in den böhmischen Ländern bereits eine Reihe von festen Theaterhäusern. In diesen fanden jedoch zum Großteil Vorführungen in deutscher Sprache statt.
1783 hatte Fürst Nostitz in Prag ein Theater erbauen lassen, das zunächst nach ihm benannte Nostitz-Theater. In jenem Theater erlebte 1792 Mozarts Oper Don Giovanni ihre Uraufführung. Nostitz verkaufte sein Theater später den böhmischen Ständen, die dieses wiederum an den jeweiligen Theaterdirektor auf Zeit verpachteten. 1806 wurde ein gewisser Johannes Karl Liebig Direktor des Ständetheaters.
Jan Karl Liebig, wie er in seiner neuen Heimat genannt wurde, stammte aus Mainz. Hier war er 1773 zur Welt gekommen. Später war er als Schauspieler in Passau tätig. Mit seiner Schauspieltruppe kam er Ende des 18. Jahrhunderts nach Prag, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. 1806 wurde dieser deutsche Schauspieler Direktor des Prager Ständetheaters, ehemals das Nostitztheater. Unter seiner Führung stieg das Ständetheater zur führenden deutschsprachigen Bühne Mitteleuropas auf. Liebig gelang es nicht nur, die Gunst der Stände und der Schauspieler zu gewinnen, sondern auch die des Prager Publikums. Er soll von allen stets liebevoll Papa Liebig genannt worden sein.
Seine Schauspieler schätzten ihn als guten Regisseur und Lehrer, die Prager wegen seiner Gutherzigkeit und seinem Edelmut. Für seine Schauspieler hatte Liebig einen Pensionsfonds ins Leben gerufen, wohl einen der ersten seiner Zeit. Die tschechischen Bewohner der Stadt würdigten den Einsatz des Deutschen für das tschechische Theater. Liebig stellte das Ständetheater tschechischen Laienschauspieltruppen unentgeltlich zur Verfügung und setzte sich dafür ein, dass tschechische Stücke aufgeführt wurden bzw. Opern und Singspiele auch in Tschechisch erklangen. Als er 1806 seinen Pachtvertrag für das Theater unterzeichnete, war in diesem festgelegt, dass lediglich zweimal im Monat tschechische Aufführungen im Ständetheater stattfinden dürfen. Zu wenig, meinten die tschechisch sprechenden Prager und Liebig. Der Kampf für ein tschechisches Theater war mit der Zeit erfolgreich. Nach 1820 standen mehr und mehr tschechische Stücke und Opern auf dem Spielplan.
Liebig war nicht nur Theaterdirektor, sondern Künstler durch und durch. Und so führte er ein dementsprechendes Leben, bei dem Feste und Feiern nicht fehlen durften. Dass er dabei den Rahmen seiner Finanzen überschritt, scheint den Lebenskünstler nicht gestört zu haben. Seiner Frau soll er nach seinem Ableben nur einen Haufen Schulden vermacht haben und sonst nichts. Jedes Jahr zu Weihnachten lud das Ehepaar Liebig in sein Liebener Schlösschen zu einem Tanzabend ein. Hier traf sich die Prager High Society jener Zeit. Minister, Generäle, reiche Bürger und Emigranten aus Frankreich und Preußen. Und hier in seinem Schlösschen in Lieben hatte Liebig zu Weihnachten 1812 eine Überraschung für seine Freunde vorbereitet. Nach dem feierlichen Abendessen soll er seine Gäste in ein Nebenzimmer geführt haben, wo eine Überraschung auf sie wartete. Ein Weihnachtsbaum in seiner ganzen Pracht, unter dem eine Krippe und kleine Geschenke für alle platziert waren. Die Gäste des Theaterdirektors sollen begeistert gewesen sein. Zumindest soll der Weihnachtsbaum in den nächsten Tagen das Gesprächsthema in Prag gewesen sein.
Der Weihnachtsbaumbrauch, der aus Deutschland stammte, hatte es in den böhmischen Ländern, in denen gerade das tschechische Nationalbewusstsein erwachte, nicht leicht, sich durchzusetzen. Zunächst sollen ihn nur reiche deutsche Familien in ihren Wohnstuben aufgestellt haben. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts scheint sich der Weihnachtsbaum aber bereits in Prag eingebürgert zu haben. Die Prager Zeitung berichtet jedenfalls vom Weihnachtsbaumverkauf als einer selbstverständlichen Tatsache. In einem 1845 veröffentlichten Buch über Weihnachtsbräuche in Böhmen heißt es unter anderem:
In Böhmen stellen die Menschen an Heiligabend eine Tanne oder Fichte auf einen Tisch in die Zimmerecke, geschmückt mit kleinen Kränzchen, Obst, Gebäck und manchmal auch mit Stoff.
In vielen Familien war es auch Brauch, den Weihnachtsbaum an die Zimmerdecke zu hängen. 1860 sollen erstmals Talgkerzen einen Weihnachtsbaum in Prag erleuchtet haben. Und zwar im Wohnhaus der Universitätsprofessoren, dem sogenannten Alten Stockhaus in der Zeletnergasse im Prager Stadtzentrum.
Jan Karl Liebig verstarb am 21. Dezember 1816, sodass er selbst nur viermal Weihnachten unter einem Weihnachtsbaum feiern konnte. In der Prager Zeitung erschien damals ein großer Nachruf auf den Theaterdirektor.
Am gestrigen Morgen wurde das lange Leiden unseres verdienten und allseits beliebten Direktors des Ständetheaters Karl Liebig beendet. Mit ihm hat die Welt den besten und ehrlichsten Menschen verloren. Der Staat seinen bedeutendsten Bürger und Patrioten, der jedes gemeinnützige Unternehmen bereitwillig unterstützte. Die deutsche Kunst verlor eine ihrer größten Zierden und all die Armen ihren wohltätigen Vater und Beschützer.
Liebig verstarb in seinem 43. Lebensjahr und er scheint, wie der Prager Nachruf vermuten lässt, in Prag wirklich beliebt und geschätzt gewesen zu sein. Während seiner Direktorenzeit war unter anderem Karl Maria von Weber Chef der Oper des Ständetheaters, wodurch diese zu den führenden in Europa aufstieg. Nach seinem Tode übernahm Liebigs Gattin für einige Zeit die Leitung des Theaters und wurde somit zu einer der ersten Theaterdirektorinnen.
Heute ist Karl Liebig vergessen. Weihnachtsbäume jedoch stehen überall in Tschechien, auch neben dem Ständetheater. Wohl kaum ein Tscheche weiß, wer diesen ursprünglich deutschen Brauch nach Böhmen brachte. Bis zum Ersten Weltkrieg war der Weihnachtsbaum in den böhmischen Ländern allerdings nur in reicheren Bürgerfamilien und bei Adeligen anzutreffen. So sollen die Fürsten Schwarzenberg auf ihrem Schloss Orlik in Südböhmen seit den 1850er Jahren einen Weihnachtsbaum gehabt haben, unter dem stets Geschenke für die Kinder armer Familien der Nachbarschaft warteten, die diese an Weihnachten abholen durften.
Die arme Landbevölkerung stellte sich keinen Weihnachtsbaum in die Stube auf. Eine Ausnahme soll allerdings die Herrschaft des Fürsten Nostitz-Rinzweg in Westböhmen gebildet haben. Dessen Untertanen soll der Weihnachtsbaumbrauch so gut gefallen haben, dass die Fürster zur Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun hatten, die Tannen und Fichten im Walde vor einem illegalen Abholzen zu schützen.
Während der Ersten Republik führte der Schriftsteller Rudolf Kiestner-Liedeck einen neuen Weihnachtsbaumbrauch ein, den sogenannten Baum der Republik, der wohltätigen Zwecken diente. Unter ihm war eine Kasse für Bedürftige aufgestellt. Dieser Brauch ist heute noch lebendig. So finden Sie unter anderem auf dem Altstädter Ring oder der Prager Burg Weihnachtsbäume, unter denen Kassen aufgestellt sind, in denen für wohltätige Zwecke und Bedürftige Geld gesammelt wird. Und damit wären wir bereits am Ende des letzten Geschichtskapitels in diesem Jahr. Auf ein Wiederhören im neuen Jahr freuen sich
Lothar Martin
und Katrin Bock.
Das Weihnachtsfest ist eine Zeit, in der man sich, und zwar auch in den modernsten Familien, an alte Volkstraditionen erinnert, diese wieder ins Leben ruft und pflegt. Wir wollen daher unsere Vorweihnachtstouristensprechstunde einem Ort widmen, an dem man großen Verdienst daran hat, dass diese Traditionen nicht vergessen wurden. In das Ostböhmische Freilichtmuseum auf dem Lustigen Berg begleiten Sie Marketa Maurova und Silja Schultheiß.
Touristensprechstunde.
Das Freilichtmuseum auf dem Lustigen Berg, einem Hügel in der Nähe von Hlinsko-Čechách auf der böhmisch-mährischen Höhe, nimmt hinsichtlich der Besucheranzahl die zweite Stelle unter den Freilichtmuseen in der Tschechischen Republik ein, und zwar gleich hinter dem Walachischen Museum in Rožnov pod Radhoštěm. Außerdem feiert das Museum in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Und alle gute Dinge sind drei, es hat mit einem Weihnachtsprogramm an seine Besucher gedacht. Gründe genug, um dem Museum die letzte Touristensprechstunde dieses Jahres zu widmen. Ich konnte von der Direktorin des Museums, Dr. Ilona Vojancová, viele interessante Dinge erfahren. Zunächst hat sie mir über die Entstehung des Museums erzählt.
My jsme vlastně první expozici návštěvníkům zpřístupnili v roce 1972 na Veselém kopci.
Wir haben die erste Ausstellung auf dem Lustigen Berg im Jahr 1972 für die Besucher geöffnet. Die Anfänge können heute manchen wohl ein bisschen abenteuerlich und unverständlich erscheinen. Unser Museum unter freiem Himmel entstand nämlich Ende der 60er Jahre dank des Eifers und der freiwilligen Arbeit verschiedener Enthusiasten, die der erste Direktor, Herr Luděk Štěpán, um sich versammelte. Mit diesen Enthusiasten übertrug er die ersten kleinen Häuser auf dem Lustigen Berg und renovierte sie. Die ersten Bauten waren Dörrhäuser.
Hören wir vom Lustigen Berg, sind wir gleich besser gelaunt. Unsere Gedanken erhellen sich und wir stellen uns nur schöne Dinge vor. Es handelt sich jedoch um keinen Trick der Museumsmitarbeiter.
Ten název jsme si nevymysleli, aby jsme naladili návštěvníky takovým optimistickým názvem.
Wir haben diesen Namen nicht erfunden, um die Besucher optimistisch zu stimmen. Dieser Ort heißt seit jeher Veselý Kopec, lustiger Berg. Wir haben in Archivquellen gesucht und ich muss einräumen, dass wir keine befriedigende Erklärung gefunden haben. Wir wissen, dass dort nie eine Familie namens Veselý lustig gewohnt oder Grundstücke besessen hatte, nach der der Ort hätte benannt werden können. In der Umgebung werden zwei Versionen der Entstehung dieses Namens überliefert. Beide klingen einleuchtend.
Die eine Überlieferung geht auf die Kolonisierung dieses Gebietes unter der Herrschaft von König Václav III. Zurück. Nach der Beendung der Kolonisierung, die angeblich erfolgreich verlief, veranstalteten die Beamten ein Festmahl. Dieses fand auf einer erhöhten Stelle in der Nähe von Hlinsko statt, und man begann, diesen Ort Lustiger Berg zu nennen, zur Erinnerung daran, dass sich dort die Obrigkeit vergnügte und belustigte. Und die zweite, nicht weniger überzeugende Version.
Druhá varianta toho vzniku hovoří o tom, že na Veselém kopci.
Die zweite Variante erzählt über die Mühle auf dem Lustigen Berg. Übrigens wurde sie an ihrem ursprünglichen Standort rekonstruiert und kann heute besichtigt werden. Also der Müller dieser Mühle, die dort seit dem 17. Jahrhundert stand, besaß neben dem Mahl auch das Schankrecht. Er betrieb dort daher ein Gasthaus und an der Mühle vorbei führte ein relativ frequentierter Weg, der Böhmen und Meere miteinander verband. Und dort im Gasthaus soll es angeblich lebhaft und lustig bis in die Morgenstunden gewesen sein. Es hallte von dort ein lustiger Gesang der Kumpanen und die Einheimischen begannen den Ort Lustiger Berg zu nennen.
Hopsa, patolátka, vy malí děvčátka, šůru vstávejte, jeslím chvátejte. Ale, aleluja, ale, aleluja, šůru vstávejte, jeslím chvátejte.
Und lustig ist es dort bis heute, denn es strömen alljährlich 85.000 Besucher dorthin, um die Bauernarchitektur und die Ausstellungen in den einzelnen Häusern zu besichtigen.
Na Veselém kopci vlastně je v současné době 26 objektů.
Auf dem Lustigen Berg befinden sich derzeit 26 Gebäude. Ich rechne aber wirklich alle Bauten dazu, den Schweinestall und das Glockentürmchen mit eingeschlossen. Diese Gebäude wurden aus unserem Sammlungsgebiet übertragen, das aus dem nördlichen Teil der böhmisch-mährischen Höhe und teilweise aus dem Gebirge Železné Hory besteht. Ein Gebäude davon ist immer schon von mir. Es befindet sich an seinem ursprünglichen Standort. Dieses ist jedoch für die Besucher nicht zugänglich, weil es sich im Privatbesitz befindet.
Wie ich erfahren habe, handelt es sich heute um ein Urlaubshaus. Die erste Ausstellung, die man im Jahre 1972 besuchen konnte, befand sich jedoch gerade in diesem Gebäude. Eine Zeit lang war es möglich, einen Teil dieses Hauses zu besuchen, und sein Bewohner, Herr Pelny, dessen Enkel das Haus heute als Urlaubsdomizil nutzen, arbeitete dort sogar als Touristenbegleiter. Das waren die Anfänge, doch das Museum erweitert sich nach wie vor.
Als letztes Gebäude wurde der Bauernhof aus Mokral Hota bei Novehradi teilweise hierher übertragen und teilweise als Kopie neu gebaut. Dieser Bauernhof wurde am 15. Juni dieses Jahres zugänglich gemacht, sozusagen als Geschenk zu unserem 30. Geburtstag, den wir in diesem Jahr begehen.
Die Häuser, die man in der Umgebung aussucht und ins Freilichtmuseum überträgt, werden dort nicht chaotisch verstreut, sondern man verfolgt dabei klare Regeln.
Der lustige Berg kann sich eines natürlichen und angenehmen Naturmilieus rühmen. Dadurch, dass wir Gebäude dorthin übertragen, bemühen wir uns, das ursprüngliche Dorf aufzubauen, das es dort bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gab. Es war eine Landwirtschaftssiedlung mit einer verstreuten Bebauung. Wir haben durch unsere Tätigkeit eigentlich die ursprüngliche Landwirtschaftssiedlung wieder aufgebaut.
Anwesen und kleinere Bauernhäuser, Speicher, Scheunen, Ställe, Trockenkammer und so weiter und so fort. Wie sieht eigentlich die Besichtigung dieser Bauernarchitektur aus?
In die Ausstellungen in den einzelnen Häusern kann man nicht nur durch die Tür reinblicken, sondern die Besucher können teilweise durch die Häuser durchlaufen. Und bei verschiedensten Programmen haben sie die Möglichkeit, selbst auch etwas auszuprobieren. Bei einer Veranstaltung, auf der wir verschiedenste Landwirtschaftsmaschinen in Betrieb nehmen, können Sie zum Beispiel ausprobieren, wie man auf Dreschmaschinen Getreide droscht. Sehr beliebt sind unsere Programme, bei denen wir traditionelle Volksnahrung präsentieren. Dabei können die Besucher selbst zum Beispiel etwas im Ofen backen. Unsere Spezialität sind wasserbetriebene technische Bauten wie eine Mühle und eine Sägemühle. In diesem Jahr haben wir diese Säge in Betrieb genommen, sodass man sehen kann, wie darauf Holz geschnitten wurde. Und gelegentlich ist auch die Mühle in Betrieb.
Die Ausstellungen in einzelnen Häusern werden während des Jahres gewechselt. Natürlich sind die Stuben in diesen Tagen weihnachtlich geschmückt. Die erste Weihnachtsausstellung wurde auf dem Lustigen Berg 1982 veranstaltet. Und das Interesse der Besucher hat die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. Seitdem findet eine solche Ausstellung alljährlich statt, wobei man das Thema immer ein bisschen variiert. Diesmal hieß die Ausstellung Weihnachten, Fest der Freigebigkeit und war der Tradition der Weihnachtsbescherung gewidmet. Diese Ausstellung ging am 8. Dezember zu Ende, eine andere findet jedoch gerade in diesen Tagen statt, und zwar im sogenannten Bethlehem in Hlinsko. Zum Freilichtmuseum gehört nämlich nicht nur der lustige Berg, sondern auch ein Komplex von 12 alten Holzhäusern in Hlinsko, der die Namen Bethlehem trägt, sowie eine Hammermühle im Dorf Svobodné Hamry und Handwerkstätte in Moždenice.
Holzas houslema, s něma Tonda na basičku, pospíchají do chvívečku, že tam budou hrát, muziku dělat. S něma Tonda na basičku, pospíchají do chvívečku, že tam budou hrát, muziku dělat.
Gerade Bethlehem in Hlinsko befindet sich bis zum 5. Januar kommenden Jahres im Weihnachtsgewand. Eine Weihnachtsausstellung zeigt dort verschiedene Weihnachtsbräuche und Volkskrippen. Das größte Lockmittel für kleine und erwachsene Besucher ist eine bewegliche Krippe.
Das Museum erwarb sie vor mehreren Jahren von der Familie des Rudolf Frinta aus Novém Město nad Metují. Dieser Mann war von Beruf ursprünglich Schuster und hat diese Krippe für seine Familie ausgeschnitten. Die Familie Frinta verkaufte die Krippe nach dem Tod von deren Schöpfer um einen symbolischen Preis dem Museum. Enkel und Urenkel eingeschlossen, trifft sich die Familie jedoch jedes Jahr in Hlinsko und veranstaltet vor der Krippe ihre kleine Familienfeier. Und die Besucher der Ausstellung im Bad Lehm müssen nicht nur passiv zuschauen, sondern können auch selbst Hand anlegen. In einem der Bad Lehm-Häuser kann man versuchen, etwas selbst zu erzeugen. Baumschmuck, ein Geschenk aus Obst, Gebäck, Papier und anderem Material, so wie man sie früher für Kinder vorbereitete. Als Erinnerung kann man so ein eigenhändig erzeugtes Souvenir mit nach Hause nehmen. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Besuch in Hlinsko und auf dem lustigen Berg. Über das dortige Freilichtmuseum hat dessen Direktorin Ilona Vojancová erzählt. Und aus dem Studio verabschieden sich von Ihnen
Silvia Schulteis
und Margareta Maurová.
Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Dagmar Keberlová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Když Panna Maria po světě chodila,
posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.